Ja, das ist eine Aufforderung. Lebe deine Berufung. Es geht darum, wenn man das, die Aufforderung so hört, lebe deine Berufung, dann kann man davon ausgehen, dass es da eine Berufung gibt. Das Wort Berufung, da steckt schon der Beruf drin und das ist ja auch interessant für einen jeden von uns, der schon da drin ist oder den schon abgeschlossen hat oder noch davor steht, welchen Beruf wähle ich eigentlich? Und mancher ist mit seinem Beruf sehr zufrieden. Unser ehemaliger Geschäftsführer Herbert Müller von Neues Leben hat mal gesagt, wer seine Arbeit liebt, der kann sich in seinem Leben sehr viele schöne Stunden machen. Natürlich weiß man auch, selbst wenn man seine Arbeit liebt, dass die Arbeit nicht immer nur schön ist und auch dunkle Seiten hat. Aber wir werden heute aufgerufen, unserer Berufung zu folgen. Und dazu nehme ich einen Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. So ermutige ich oder ermahne ich euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig lebt der Berufung, zu welcher ihr berufen worden seid, so dass ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertraget. Und fleißig seid, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in allen. Und wir wollen uns heute etwas Gedanken machen, was es eigentlich heißt, der Berufung zu leben und wie Paulus es hier beschreibt, würdig zu leben, in aller Demut, Sanftmut, wie es hier beschrieben wird, geduldig in Liebe, einander ertragend. Und es geht um die Einheit der Gemeinde. Die Einheit zu bewahren durch das Band des Friedens, ein Leib, ein Geist, ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Paulus beginnt mit dem Wort, so ermahne ich euch nun. Und dieses Ermahnen, das habe ich auch schon öfters mal erklärt, hat eigentlich mehr den Sinn von jemanden ermutigen. Es kann natürlich auch den erhobenen Zeigefinger mit beinhalten, aber viel stärker ist eigentlich, ich möchte euch zu etwas Mut machen, was ich selbst in meinem Leben auch erfahren und erlebt habe. Und er fordert uns eigentlich auf, seinem Vorbild nachzueifern. Lebe deine Berufung. Gott hat uns bei unserem Namen gerufen. Wenn wir die Personen der Bibel betrachten oder Menschen, die auch im Glauben gelebt haben in der Kirchengeschichte, da sieht man immer wieder, wie wunderbar Gott Menschen herausgerufen hat und berufen hat zu bestimmten Dingen. Und auch hier geht es darum, seiner Berufung entsprechend zu leben. Und er spricht hier und sagt, wir sollen würdig dieser Berufung leben. Er hat auch seine Jünger berufen. Einen nach dem anderen, von den Zwölfen wissen wir einfach auch die einzelne Berufungsgeschichte. Und da waren sehr unterschiedliche Leute dabei. Ein Matthäus, Zöllner. Der hat mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet, hat für die Steuern eingetrieben und, wie wir von Zachäus wissen, manchmal auch ein bisschen mehr. Und diese Leute waren unter dem Volk eigentlich verhasst. Aber Matthias war auch ein Jünger. Matthias, er gehörte zu der damaligen paramilitärischen Abteilung, nämlich der Zeloten. Und die beiden, die waren ja dann wie Feuer und Wasser. Der eine, ein Freiheitskämpfer, der andere, der zusammen mit den Römern eine Sache machte. Aber in der Gemeinschaft mit Jesus bei ihm. Da haben sie gelernt, der Berufung entsprechend miteinander auszukommen. Nicht immer hat das geklappt. Manchmal haben die Jünger auch gesagt, manchmal von der Mutter angestachelt, wer ist wohl der Bessere? Wer wird in dem neuen Reich Jesu Christi der Außenminister? Und es gab schon Rangordnungsgeschichten. Und trotzdem, wie bei uns in der Gemeinde, wo Menschen miteinander zurechtkommen müssen, das ist immer das Gleiche. Aber wunderbar, wie Paulus uns einfach mit hineinnimmt und sagt, lebt doch würdig eurer Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Würdig zu leben. Das kann man sich gut vorstellen. Ja, wenn man sieht das manchmal so, wenn ein besonderer Gast in eine Stadt kommt und dann eingeladen wird, in das Gästebuch, das goldene Buch der Stadt, sich einzutragen. Das sieht man dann, dass der Oberbürgermeister so eine Kette umhat, eine gewisse Würde ausstrahlt. Und das kann man darunter auch verstehen. Aber das Wort, was hier Paulus benutzt, hat eine etwas tiefere Bedeutung. Unser deutsches Wort Achse ist davon abgeleitet. Ja, ich sage zwar immer meinen Schülern, sie sollen Griechisch studieren, aber nicht auf der Kanzel sprechen. Aber hier in diesem Falle darf ich das mal erwähnen. Unser Wort Achse kommt von dem griechischen Wort Axion und bedeutet in seiner Grundbedeutung, etwas in einer Waagschale zu halten. Unser Leben verändert sich. Unsere Gemeinschaft verändert sich. Die Situationen verändern sich. Und wir müssen immer mit unserem Glauben auf diese Situation dann eben reagieren. Und darauf verweist Paulus und sagt, lebt würdig, ausgleichend eurer Berufung. Und wenn wir mit Menschen zusammen sind, dann brauchen wir diese Haltung. Die Berufung ist, eine Einheit zu sein. Und der Weg dazu ist, diese Einheit entsprechend zu leben, ausgleichend. Da, wo etwas höher geht, dass ich dann wieder auch ausgleiche. Nicht immer klappt das. Nicht immer funktioniert das sofort. Aber allein schon meine Haltung dazu hilft mir, dass wir miteinander auskommen können. Und Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wie wir das tun sollen. Er sagt, tut das in aller Demut. Und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragend. Mein theologischer Lehrer, Dr. Quinn Rogers, war so ein demütiger Mann. Sehr belesen, hatte ein großes Wissen und er konnte es uns auch gut vermitteln. Aber er war ein sehr demütiger Mann. Also das spürte man eigentlich in allen Lebenslagen. Man hat schon mal gesagt, er könnte aufrecht unterm Teppich entlang gehen und keiner würde das merken. Dahinter stand aber eine große geistliche Haltung. Und er liebte den Menschen, er hat Jesus sehr geliebt und das hat er uns vermittelt. Und er hat das gelebt, diese Demut. Das heißt nicht, dass ich mich verleugnen muss. Dass ich mir alles gefallen lassen muss. Das hat Paulus auch nicht gemacht. Und Paulus hat den Text geschrieben. Er wurde ins Gefängnis geworfen. Und dann hat er sich beschwert und hat gesagt, ihr habt einen römischen Bürger ins Gefängnis geworfen. Und er hat seine Rechte eingeklagt. Dass man ihn öffentlich aus der Stadt führt und ihm die Ehre erweist und sagen, das ist ein römischer Bürger. Wir hätten ihn nicht ins Gefängnis werfen dürfen, noch auspeitschen dürfen, ohne Gerichtsverhandlung. Er bestand auf sein Recht und das hat nichts mit Demut zu tun. Demut ist eine ganz andere Qualität, die sich, obwohl ich einfach von dem weiß, was ich bin und welche Rechte ich habe, ich mich nicht über den anderen stelle. Und wenn ich das so einfach verspüren lasse und mitteile, dann hilft das einfach auch unseren Mitarbeitern miteinander. Und unsere Einheit. Mit aller Demut und Sanftmut. Jesus war sanftmütig. Auch wenn er Dinge nicht verändert hat oder aufgelöst hat. Als man eine Frau im Ehebruch ergriff, dann hat man sie vor Jesus gestellt und hat gesagt, was sollen wir mit ihr tun? Und das Gesetz sagt, sie wäre zu steinigen. Aber er sagte, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, kniet sich nieder und malt was in den Boden. Und einer nach dem anderen schaut, was Jesus da reinschreibt und geht weg. Womöglich hat da jeder seine eigene Schuld und Sünde gesehen. Und dann sagt Jesus zu der Frau, es ist keiner hier, der dich verklagt, geh hin und tu es nicht wieder. Das ist die Sanftmut. Und es ist nicht immer einfach, im Miteinander sanftmütig zu sein. Ich hatte mal einen Zimmerkameraden, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal erzählt habe, wenn nicht, für die, die es noch nicht gehört haben, ist es dann sehr interessant, für die anderen ist es eine Wiederholung. Wir waren zu dritt in einem Zimmer und der hatte eine Vorliebe und das waren Blumen aller Couleur. Und eines Tages komme ich mit meinem Freund in das Zimmer und dann ist ein Baum im Raum, also ein größerer Ast, von der einen Seite zur anderen Seite. Stand in einem riesen Eimer von Wasser. Dann haben wir uns so überlegt, es war so ein etwas sensibler Mitbewohner, wie wir das denn jetzt regeln könnten, denn das hat uns enorm gestört. Und wir haben gedacht, wenn wir jetzt Fenster aufmachen, rausschmeißen, das würde seine Seele nicht überleben. Und so haben wir angefangen, jeden Tag ungefähr 4 bis 8 Blätter abzuzupfen und rauszuwerfen. Und von Tag zu Tag verlor er immer mehr seine Blätter. Es waren auch mal 10, die wir rausgeworfen haben. Und eines Tages kommt er rein und sagt, ich glaube, dem Baum tut der Aufenthalt hier nicht gut. Macht Fenster auf, nimmt den Baum und schmeißt ihn von selbst raus. Das ist eine Form der Demut, der Sanftmut, die man wählen kann. Nicht immer hat man die Gelegenheit, es so galant hinzubekommen. Manchmal muss man Dinge auch erleiden. Aber viel wichtiger ist, was uns eigentlich Kraft gibt dabei. Paulus sagt, die Demut und die Sanftmut, das ist die eine Seite und mit Geduld. Und dann kommt für mich eigentlich das Wichtigste, einander in Liebe ertragend. Und ich denke, das ist die Kraftquelle, diese Liebe, die wir selbst auch empfangen haben von Jesus, dass wir diese auch weitergeben können, indem wir ertragen, geduldig sind, die zweite Meile mitgehen, sanftmütig sind. Paulus sagt an einer anderen Stelle im Philipperbrief, Kapitel 4, eure Sanftmut machet bekannt allen Menschen. Also wir sollen von uns aus tätig werden. Nicht warten, bis jemand kommt und uns zur Sanftmut auffordert, sondern wir sollen eigentlich um uns herum gucken und schauen, und das ist eines der größten missionarischen Möglichkeiten, wo kann ich denn in meiner Umgebung meine Sanftmut zeigen? Dass ich die zweite Meile mitgehe, dass ich mich für jemanden interessiere, dass man freundlich ist gegenüber den Menschen. Gestern habe ich mein Auto zur Waschanlage gefahren und da stand dann so ein Auto ganz alleine, so 10 Meter vor der Waschanlage. Und ich denke, naja, warum steht er denn da, ne? Und bin dann einfach direkt vor die Waschanlage gefahren. Kommt ein älterer Herr und guckt mich böse an. Denke ich, irgendwas ist jetzt hier nicht richtig. Ne? Hab Fenster runtergemacht und hab gefragt, kann es sein, dass Sie vor mir da waren? Jawohl, das sehen Sie richtig. Ne? Sagt, dann fahre ich ja wieder zurück. Ja, aber in dem Moment, ich merkte an seinem Blick, da war was nicht in Ordnung. Nur, er hat den Wagen dahingestellt, ist dann nach vorne gegangen und hat sich die Karte gekauft. Ich bin aber zuerst hingefahren, habe die Karte gekauft und kam dann hin, wir eigentlich an der Reihe. Nein, Ja, nicht immer gelingt mir das so, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal merke ich auch nicht, dass die Leute gerade denken oder so. Aber in diesem Falle habe ich an dem Gesicht des Mannes gesehen, hier wäre es vielleicht günstig, ne, dass man den mal vorlässt und so. Aber ich hatte auch am Samstagnachmittag etwas Zeit, so war das nicht so das Tragische. Ja, Sanftmut. Aber die Liebe ist es eigentlich, die Liebe zum Menschen, die uns eigentlich dazu drängt und befähigt, sanftmütig und demütig zu sein. Es ist nicht diese, wie soll ich sagen, von der Persönlichkeit angeborene Demut, die hier angefragt ist. Die Schüchternheit zum Beispiel, das ist nicht das Thema. Demut kann sehr viel Kraft und was schon drin steht, im Wort mit enthalten ist, Mut beinhalten. Demütig zu sein, heißt auch nicht automatisch ins zweite Glied zu gehen und sanftmütig zu sein, sondern heißt eigentlich von einer gewissen Position aus, eben mich nicht über den anderen Menschen zu stellen. Und wenn das der Mensch einfach spürt, dann spürt er auch die Liebe. Und das stärkt unsere Einheit dann letzten Endes. So heißt es auch hier, und fleißig sollen wir sein, die Einheit des Geistes zu bewahren. Da muss man mal genau hinschauen. Die Einheit des Geistes ist nicht etwas, was wir geschaffen haben. Wir können die Einheit des Geistes nicht bewerkstelligen. Sondern es steht hier, wir sollen sie nur bewahren. Sie ist schon da. Sie ist dann da, wo ich Ja zu Jesus gesagt habe. Wo ich in die Familie Gottes aufgenommen worden bin. Wo wir die gleichen Voraussetzungen haben, von denen Paulus nachher spricht. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Das stiftet eine Einheit, die der Geist Gottes gibt. Und es ist unsere Aufgabe, diese geschenkte Einheit, die wir von Gott haben, zu bewahren. Etwas dafür zu tun. Wenn wir eine Sache in Ruhe lassen, dann sagt uns die Physik, dann wird das immer weniger. Ein heißer Kaffee, wenn wir ihn nicht anfassen oder heiß halten oder sonst was machen, wird kalt. Ein Eis im Glas schmilzt und wird zu Wasser. Wenn wir etwas in Ruhe lassen, verschwindet es, verändert sich. Und deswegen sagt Paulus hier eigentlich, wir müssen etwas tun, damit diese Einheit bewahrt wird. Denn sie ist uns geschenkt in Jesus Christus. Er hat uns zu den Kindern Gottes gemacht. Er ist für unsere Sünde und Schuld gestorben. Er hat uns vergeben. Wir stehen auf einem Level. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Und davon können wir einfach Bruder und Schwester zueinander sagen. Weil wir einen Herrn haben. Weil wir einen Vater im Himmel haben. Und diese Einheit, die er uns geschenkt hat, die gilt es zu bewahren. Und das sagt er, das tut in aller Demut, in Sanftmut, in Geduld, einander in Liebe ertragen. Ein Leib und ein Geist, wie er auch euch berufen hat, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Denn das gibt uns ein Ziel, eine Hoffnung. Das ist nicht ein Fürwahrhalten, nicht eine Möglichkeit, sondern es ist eine Gewissheit, die wir durch das Wort Gottes haben. Und deswegen sagt er, es gibt nur einen Herrn. Und das ist ganz wichtig. Die religiöse Vielfalt zur Zeit des Paulus war nicht weniger als bei uns heute. Unsere Angebote, die wir haben an Religionen, an Mysterienreligionen, an Aberglauben, war damals genauso, wenn nicht sogar noch weiter verbreitet als heute. Und deswegen war das ganz wichtig, dass es heißt, es gibt nur einen Herrn. Es gibt nicht viele Götter, wie die Römer und Griechen das gesehen haben, sondern es gibt nur einen Gott. Paulus ging durch Athen und sah sich Athen an, als Tourist. Und als er dann am Areopag sprach, dann hat er die Leute abgeholt dort, wo sie eigentlich selbst dachten. Sie glaubten, dass es viele Götter gibt und viele Möglichkeiten, zu Gott zu kommen. Und er spricht von dem Gott, dessen Altar er gesehen hat in der Stadt. Da stand drauf, dem unbekannten Gott. Und sagt er, diesen Gott verkündige ich euch. Und das ist der wahre Gott. Und er ist für uns gestorben am Kreuz. Dann haben die meisten abgewunken, haben gesagt, komm, wieder so eine Spezialsekte oder sowas. Ne? Aber das Kreuz ist das Entscheidende. Das Kreuz, wo wir unsere Schuld und Sünde vergeben bekommen haben, wo wir Gemeinschaft mit dem Vater bekommen haben, wo wir die Einheit geschenkt bekommen haben, die nur Gott schenken kann. Deswegen, es gibt nur einen Herrn, keine zweiten, keinen dritten. Und es gibt nur einen Glauben. Ein Glauben an den Richtigen. Die große Sünde der Menschen ist, Römer 1, sie haben gewusst, dass ich bin, aber sie haben mir nicht gedankt, noch mich geehrt. Und wenn wir Gott kennenlernen durch sein Wort und ihm danken und ehren, dann gibt er uns das zurück in Form der Gotteskindschaft und der Einheit in der Gemeinde. Trotz Vielfalt. Ja? Paulus, seine Briefe und die Apostelgeschichte zeigt ja die ganze Zeit, dass die Gemeinde, die herausgerufen worden ist zur Einheit, doch so viele Unterschiedlichkeiten hatten, dass sie dauernd darüber reden mussten, wie sie dann doch wieder einen gemeinsamen Weg finden. Und es ist möglich, weil diese Einheit schon geschenkt ist und weil wir sie nur zu bewahren haben. Deswegen auch nur eine Taufe. Es gab damals nicht nur die jüdische Taufe, es gab auch andere Taufen. Aber die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das ist die Taufe, die mich hineinnimmt in die Familie Gottes, die mir die Einheit schenkt, die mir die Geschwisterschaft schenkt, dass ich dazugehöre zu Jesus, zu dem Vater und zu dieser Gemeinde. Und darauf kommt es letzten Endes an, dass Gott und der Vater aller ist, über allen, durch alle und in allen. Das ist ein etwas sehr prosaischer Satz des Paulus, aber er sagt eigentlich, in dem Vater ist eigentlich alles zusammengebunden. Die Sendung des Sohnes, seine Liebe zu uns, die Ermöglichung der Gemeinschaft mit ihm und die Einheit, die er nur schenken kann. Und lass uns einfach bedacht sein, diese Einheit, dieses wertvolle Geschenk, zu bewahren und sie nicht einfach durch Nichtstun zu verkümmern. Denn dann geht sie zurück. Aber dazu macht uns Paulus Mut. Er sagt, lebt eure Berufung. Und das tut einfach aus der Liebe heraus. Lasst euch davon die Kraft geben. Und das dann mit Demut, Sanftmut, Geduld und einander in Liebe ertragend. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr, dass es nicht unsere Kraft ist, nicht unsere Fähigkeiten, sondern dass es auf dich ankommt, auf dein Geschenk der Einheit, auf dein Geschenk der Gotteskindschaft, auf die Gründung deiner Gemeinde und auf die Gemeinschaft, die dadurch in der Gemeinde begründet ist. So segne uns darin und setze uns einander auch zum Segen. Amen.